Heinrich der Dritte. Heiliges Römisches Reich. Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie.
Teil 1. Die Audiofassung des Artikels wurde im September 2010 im Rahmen einer Kooperation mit Wikimedia Deutschland in der Deutschen Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig produziert. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki und dem Artikelnamen. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionen/Autoren. Der Artikel steht unter der CC-BY-SA 3.0 Unported sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden.
Heinrich der Dritte. Heiliges Römisches Reich. Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie.
Teil 1.
Heinrich der Dritte, geboren 28. Oktober 1017, gestorben 5. Oktober 1056 in Bodfeld, Harz. Aus der Familie der Salier, war von 1039 bis zu seinem Tod 1056 römisch-deutscher König und seit 1046 Kaiser. Bereits in jungen Jahren wurde Heinrich von seinem Vater Konrad II. 1028 zum Mitkönig erhoben und mit den Herzogtümern Bayern und Schwaben ausgestattet. Der Übergang der Königsherrschaft nach dem Tod seines Vaters erfolgte im Gegensatz zu anderen Machtwechseln in ottonisch-salischer Zeit reibungslos und Heinrich führte die Politik seines Vorgängers in den vorgegebenen Bahnen kontinuierlich fort. Seine Amtszeit führte zu einer bis dahin unbekannten sakralen Überhöhung der Königsherrschaft. So wurde während Heinrichs Regentschaft der Speyerer Dom zum damalig größten Gotteshaus der abendländischen Christenheit ausgebaut. Gegenüber den Herzögen setzte Heinrich seine Auffassung von der amtsrechtlich begründeten Verfügungsgewalt über die Herzogtümer durch und sicherte damit deren Kontrolle. In Lothringen führte dies zu jahrelangen Auseinandersetzungen, aus denen Heinrich als Sieger hervorging. Doch auch in Süddeutschland formierte sich in den Jahren 1052 bis 1055 eine mächtige Oppositionsgruppe. 1046 beendete Heinrich das Papstschisma, befreite das Papsttum aus der Abhängigkeit vom römischen Adel und legte die Grundlage für dessen universale Geltung. Sein früher Tod wurde lange Zeit als Katastrophe für das Reich angesehen. Jüngere Beiträge sprechen hingegen vom Beginn einer Krise der salischen Monarchie in den Spätjahren seiner Regierungszeit. Leben bis zum Herrschaftsantritt. Herkunft und Familie. Heinrich wurde 1017 als Sohn Giselas von Schwaben und Konrads des Älteren, des späteren Kaisers Konrad II. Geboren. Heinrichs jüngere Schwestern Beatrix, ca. 1020 bis 1036, und Mathilde, nach Jahresmitte 1025, Beginn 1034, blieben unvermählt und starben früh. Heinrichs Vater entstammte einem rheinfränkischen Adelsgeschlecht, dessen Besitz und gräfliche Rechte schon seit Generationen in der Gegend um Worms und Speyer lagen. Zudem war Konrad Urenkel des 955 auf dem Lechfeld in der Schlacht gegen die Ungarn gefallenen Konrads des Roten und über dessen Gattin Liutgard mit den Ottonen verwandt. Heinrichs Mutter Gisela war bereits zweimal verwitwet. Ihr Vater Hermann von Schwaben hatte bei der Königswahl des Jahres 1002 erfolglos eigene Ansprüche geltend gemacht. Giselas Mutter Gerberga war eine Tochter des burgundischen Königs Konrad und eine Enkelin des westfränkischen karolingischen Herrschers Ludwigs IV. Heinrichs Geburt fällt in eine schwierige Situation für die salische Familie. Erst zwei Monate zuvor war Konrad in eine blutige Fehde verwickelt worden und konnte sich nur auf die Unterstützung von Freunden und Verwandten verlassen. Das Verhältnis zu Heinrich II. War für Konrad angespannt. Durch Konrads Ehe mit Gisela von Schwaben die nach damaligen Vorstellungen eine Verwandtenehe führten, wurde ihm die kaiserliche Huld entzogen. Die Gegebenheiten schienen zunächst so, dass Konrad noch nicht einmal Herzog werden könne. Festigung der Dynastie und Sicherung der Nachfolge. Nach dem Tod Heinrichs II., des letzten männlichen Vertreters der ottonischen Dynastie, konnte sich Konrad 1024 in einen längeren Entscheidungsprozess der Großen in Kamba als Herrscher durchsetzen. Nach Wipo waren es die Charaktereigenschaften Virtus und Probitas, Tüchtigkeit und Rechtschaffenheit Konrads, die der Grund für die breite Zustimmung waren. Vornehme Herkunft und reicher Allodialbesitz werden als weitere Kriterien überliefert. Als erster salischer Herrscher baute Konrad seinen Sohn Heinrich systematisch als Nachfolger auf. Bischof Brun von Augsburg und später Bischof Egilbert sind als Erzieher bezeugt. Sicher wirkte auch der Kapellan und Historiograph Wipo zeitweise bei der Erziehung mit. Am Hof des Augsburger Bischofs Brun erhielt Heinrich eine gute Bildung. Als Bruder Kaiser Heinrichs II. War er sicher die geeignete Person, um dem Thronfolger herrscherliche Traditionen und imperiales Gedankengut zu vermitteln. Zu Jahresbeginn 1026 zog Konrad von Aachen über Trier nach Augsburg, wo sich das Heer für den Italienzug sammelte. Für den Zeitraum der Abwesenheit des Herrschers wurde Heinrich der Vormundschaft Tutela Bruns anvertraut. Bereits zu dieser Zeit regelte Konrad die Nachfolge. Mit Zustimmung der Fürsten bestimmte er seinen Sohn Heinrich im Falle seines Todes zum Nachfolger. Nach Konrads Rückkehr aus Italien übertrug er in Regensburg am 24. Juni 1027 das durch den Tod Heinrichs V. bereits seit Februar 1026 vakante Herzogtum Bayern seinem Sohn. Die Verleihung des Herzogtums an einen noch nicht 10-jährigen, nicht aus Bayern stammenden Königssohn war ohne Vorbild. 1038, ein Jahr vor Konrads Tod, übernahm Heinrich auch das schwäbische Herzogtum. Bereits im Februar 1028 enthalten die Interventionen Heinrichs in den Diplomen seines Vaters den Zusatz »einziger Sohn«. Die Übertragung der Königswürde folgte auf einem Hoftag in Aachen zum Osterfest 1028. Mit Zustimmung der Fürsten und des Volkes wurde Heinrich zum König erhoben und von Erzbischof Pilgrim von Köln geweiht. Wenige Monate später zeigt die erste Kaiserbulle Konrads an einem Diplom vom 23. August 1028 für das Stift Gernrode auf dem Revers das Bild des Kaisersohnes mit der Umschrift Heinricus Spes Imperii, Heinrich, Hoffnung des Reiches. Heinrichs Hervorhebung auf der Bulle mit dem Hinweis auf das Imperium, dessen Krone er einst tragen werde, deutet die Vorstellung vom Mitkaisertum vorsichtig an. Die von Konrad beabsichtigte feste Verankerung von Königsherrschaft und Kaisertum in seinem Haus ging noch weiter. Im Frühjahr 1028 ging eine Gesandtschaft an den Kaiserhof in Byzanz. In Anlehnung an ottonische Tradition suchte Konrad zunächst nach einer byzantinischen Kaisertochter für Heinrich. Erst nach dem Scheitern dieses Plans wurde Heinrich zu Pfingsten 1035 auf dem Bamberger Hoftag mit Gunhild, der Tochter des dänischen Königs Knut des Großen, verlobt. Ein Jahr später, wiederum zu Pfingsten, fand in Nijmegen die Hochzeit statt. Im Jahr 1027 traf Konrad mit dem kinderlosen König Rudolf von Burgund in der Nähe von Basel zusammen, um mit ihm die Übertragung des Königreichs Burgund nach Rudolfs Tod zu regeln. Möglicherweise wurde auch bestimmt, dass Heinrich im Falle des vorzeitigen Todes seines Vaters in den Vertrag eintreten sollte. Nach zwei groß angelegten Kriegszügen gegen seinen Widersacher Odo von der Champagne schloss Konrad in einem demonstrativen Krönungsakt am 1. August 1034 den Erwerb Burgunds ab. Damit begann die Zeit der Trias der Reiche, Tria Regna, also der Zusammenfassung der Königsherrschaften in Deutschland, Italien und Burgund zum Imperium unter der Herrschaft des deutschen Königs und Kaisers. Im Herbst 1038 hielt Konrad II. In Solothurn Hof und übertrug dabei auf Bitten und unter Zustimmung der Großen das Regnum Burgundiae an seinen Thronfolger. Der Huldigungsakt diente dabei vor allem zur Sicherung der Nachfolge des jungen Saliers in einem neu erworbenen Herrschaftsbereich. Mit der Wahl, Huldigung und Akklamation durch die Burgunder konnten die Salier herausstellen, dass die Herrschaft auf dem Erbweg und nicht durch einen Gewaltakt an sie gelangt sei. 1038 hielt sich Heinrich mit seinem Vater in Italien auf. Auf der Rückkehr starb Heinrichs erste Gemahlin Gunhild, die kurz zuvor die Tochter Beatrix geboren hatte. Obgleich Heinrich rechtmäßig König war, musste er sich mit der Praxis der Herrschaftsführung im Lauf der Zeit erst vertraut machen. Als erste selbstständige Handlung ist ein Friedensschluss mit den Ungarn aus dem Jahr 1031 überliefert. Dieser war die Konsequenz eines im Vorjahr gescheiterten Vorstoßes Konrads II. Und brachte Gebietsverluste zwischen Fischa und Leitha mit sich. 1033 führte Heinrich erfolgreich einen militärischen Zug gegen Udalrich von Böhmen durch. Auch gegen den Willen des Vaters konnte er eine eigenständige Position behaupten. Als Konrad 1035 versuchte, Herzog Adalbero von Kärnten zu stürzen, verweigerte ihm Heinrich die Unterstützung. Erst als sich Konrad seinem Sohn unter Tränen zu Füßen geworfen und inständig darum gefleht hatte, dem Reich keine Schande zu bereiten, gab Heinrich seinen Widerstand auf. Heinrich rechtfertigte sich, indem er darauf verwies, er habe Adalbero einen Eid geschworen. Als Konrad 1039 in Utrecht starb, bedeutete dies für Königtum und Reich keinerlei Gefahr. Der Machtübergang war der einzig ungefährdete Thronwechsel in der ottonisch-salischen Geschichte. Heinrich III. War von seinem Vater auf seine zukünftigen Aufgaben als König durch die Designation, die Erhebung zum Herzog von Bayern, die Königskrönung in Aachen, die Übertragung des Herzogtums Schwaben und den Erwerb Burgunds bestens für die eigenständige Königsherrschaft vorbereitet worden. Den Leichnam seines Vaters geleiteten Heinrich und seine Mutter mit dem Hofgefolge nach Köln und von dort über Mainz und Worms nach Speyer. Nach Wipo zeigte er seine demütigende Ehrerbietung dadurch, dass er selbst an allen Kirchenportalen und zuletzt auch bei der Beisetzung des Vaters Leib auf seine Schultern hob. Der Seele seines Vaters ließ er durch Trauerfeiern und Memorialleistungen Unterstützung zukommen. Konrad wurde unter hohen Ehren im Speyerer Dom beigesetzt. Die Sorge um das Seelenheil seines Vaters veranlasste Heinrich zu zahlreichen Schenkungen. Am 21. Mai 1044 machte Heinrich dem Utrechter Dom eine bedeutende Stiftung für das Seelenheil seines Vaters. Den Kanonikern des Aachener Marienstiftes machte Heinrich zur Auflage, den Todestag seines Vaters und den seiner 1038 verstorbenen Frau Gunhild mit Messfeiern und ausgedehnten Nachtoffizien jedes Jahr gebührend zu feiern. Königs- und Kaiserherrschaft. Herrschaftsantritt. Der Regierungswechsel vollzog sich ohne Schwierigkeiten. Lediglich von Gozelo von Lothringen wird berichtet, dass er zunächst überlegt habe, die Huldigung zu verweigern. Seine Haltung führte jedoch zu keinen ernsthaften Konflikten. Obwohl Heinrich bereits Mitkönig war, wurden nach dem Tod seines Vaters die üblichen Formalakte vollzogen. So fand in Aachen eine Thronsetzung statt und auch von Huldigungen wird berichtet. Ein Umritt zur Herrschaftsgewinnung und Anerkennung, wie noch unter Heinrich II. Und Konrad II. Fand aber nicht statt. Allerdings hat Heinrich 1039/40 alle Reichsteile aufgesucht und Regierungshandlungen vorgenommen. Anders als am Beginn der Regierung seines Vaters 1024 gab es bei Heinrichs Herrschaftsantritt keine Unruhen oder Opposition in Italien. Der Konflikt zwischen Erzbischof Aribert von Mailand und seinem Vater Konrad wurde von Heinrich schnell beigelegt, nachdem sich Aribert 1040 auf einem Hoftag in Ingelheim unterworfen und dem König gehuldigt hatte. Nach dem Tod seiner ersten Gemahlin Gunhild dauerte es fünf Jahre, bis sich Heinrich entschloss, eine neue Ehe einzugehen. Vergeblich blieb das Angebot des Großfürsten Jaroslav I. von Kiew, ihm seine Tochter als Gemahlin zu geben. Im Sommer 1043 warb Heinrich um Agnes von Poitou, eine Tochter Herzog Wilhelms V. von Aquitanien. Die Werbung wurde erfolgreich von Bischof Brun von Würzburg vorgetragen. Auf die Verlobung im burgundischen Besançon erfolgte in Mainz die Krönung zur Königin. Ende November 1043 fand in Ingelheim die feierliche Vermählung statt. Streng kirchlich gesinnte Kreise brachten Bedenken gegen diese Ehe vor, denn die Brautleute waren als Nachkommen Heinrichs I. nach kanonischem Recht zu nahe miteinander verwandt. Diese Eheverbindung sollte einer weiteren Sicherung der deutschen Herrschaft in Burgund dienen, denn der Großvater der Braut war jener Graf Otto Wilhelm gewesen, der zu Zeiten Heinrichs II. Das Vermächtnis Rudolfs III. Von Burgund am meisten bekämpft hatte. Konflikte mit Böhmen und Ungarn. In seinen Anfangsjahren war Heinrich zunächst an der Aufrechterhaltung der Hegemonialstellung im Osten Europas interessiert. Veranlassung zum Eingreifen in Böhmen gab Bjetislav I., der versuchte, seinen Herrschaftsbereich nach Norden hin auszudehnen. 1039 fiel er in Polen ein, eroberte und zerstörte Krakau und zog mit seinen Truppen in Gnesen ein. Die Reliquien des heiligen Adalbert ließ Bjetislav nach Prag überführen, um seinen Anspruch auf das Erbe Bolesław Chrobrys zu untermauern. Da Polen unter deutscher Lehnshoheit stand, bedeutete dies einen Angriff auf den römisch-deutschen Herrscher. Im Oktober 1039 bereitete Heinrich daher unter Führung Ekkehards II. Von Meißen einen Feldzug vor. Bjetislav lenkte ein, versprach, sich Heinrichs Forderungen zu beugen und stellte seinen Sohn Spitinew als Geisel. Der Böhme kam im Lauf des folgenden Jahres seinen Verpflichtungen allerdings nicht nach, sondern rüstete zur Verteidigung und versicherte sich der Unterstützung der Ungarn. Im August unternahm Heinrich daher einen Feldzug gegen Böhmen, erlitt dabei jedoch eine schwere Niederlage. Die meisten Krieger des Aufgebots fanden den Tod. Die Fuldaer Totenannalen nennen zahlreiche Einzelschicksale. Ein Verhandlungsangebot im folgenden Jahr wurde von Heinrich dennoch mit der Forderung nach bedingungsloser Unterwerfung beantwortet. Die Kämpfe wurden im August 1041 wieder aufgenommen. Böhmen wurde dieses Mal von Westen und Norden angegriffen. Im September 1041 vereinigten sich die Heere vor Prag. Zur Schlacht kam es nicht, denn Bjetislav sah sich nun auf sich alleine gestellt. Sein Bundesgenosse Peter von Ungarn war in der Zwischenzeit gestürzt worden. Um weitere Verwüstungen seines Landes zu verhindern, blieb Bjetislav nur die Unterwerfung. Im Oktober 1041 erschien er auf dem Hoftag zu Regensburg, überbrachte reiche Geschenke und zahlte den schuldig gebliebenen Tribut. Auf Bitten seines Schwagers, des Markgrafen Otto von Schweinfurt, wurde er daraufhin wieder mit dem Herzogtum Böhmen belehnt. Seine polnischen Eroberungen musste er abtreten und die deutsche Lehnsoberhoheit anerkennen, Schlesien aber durfte er behalten. Die ältere Forschung betrachtete die Auseinandersetzungen mit Böhmen als Ausgangspunkt für eine straffere Organisation der Grenzlande. Heinrich soll sich dabei als vorausschauender Gründer von Marken ausgezeichnet haben, mit deren Hilfe die Grenzen planmäßig gesichert werden sollten. So wurden die Marken Cham, Nabburg, eine böhmische Mark und eine sogenannte Neumark, die sich im Südosten gegen Ungarn gerichtet haben soll, seiner staatsschöpferischen Initiative zugeschrieben. Diese Einschätzung wurde von Friedrich Prinz allerdings bezweifelt. Die Herrschaftskonzeption habe gerade in den Grenzräumen des Reiches zu höchst gefährlichen Situationen geführt, unnötige Feindschaften hervorgerufen und bereits bestehende verschärft. Im Verlauf der militärischen Aktionen gegen Böhmen rückte auch Ungarn ins Blickfeld Heinrichs. Nach dem frühen Tod seines Sohnes Heinrich hatte Stephan I. seinen Neffen Peter, den Sohn seiner Schwester und des venezianischen Dogen Ottone Orseolo, adoptiert und zum Thronfolger bestimmt. Ein Umsturz führte jedoch Samuel Aber, einen Schwager Stephans, an die Macht. Die Hintergründe sind nicht zu erhellen. Peter, der noch 1039-1040 auf der Seite Bjetislavs gestanden und damit zu den Gegnern Heinrichs gezählt hatte, fand sich 1041 auf dem Regensburger Hoftag als Flüchtling ein. Samuel Aber fiel im Frühjahr 1041 in Kärnten und in die bayerische Ostmark ein. Dies provozierte Heinrichs Gegenreaktionen, die zum Rückgewinn der im Frieden von 1031 an Stephan abgetretenen Gebiete zwischen Fischa, Leitha und March führten. Am 5. Juli 1044 schlug der König die zahlenmäßig überlegenen Ungarn in der Schlacht von Menfö an der Raab. Nach der Schlacht warf sich Heinrich barfuß und in ein Büßergewand gehüllt vor einer Kreuzesreliquie zu Boden und forderte sein ganzes Heer auf, dasselbe zu tun. Wenig später zog er barfuß durch Regensburg und dankte Gott für seine Hilfe im Kampf. Die Kirchen der Stadt wurden mit Schenkungen bedacht. Peter wurde in Stuhlweißenburg erneut intronisiert und erkannte die Lehnsoberhoheit des Reiches an. Samuel Aber wurde nach seiner Gefangennahme als Hochverräter hingerichtet. Langfristig stabilisiert werden konnten die Verhältnisse in Ungarn damit jedoch nicht. Als Heinrich seinen Romzug antrat, war Peter bereits durch den aus der Verbannung heimgekehrten Andreas, einen Neffen Stephans des Ersten, gestürzt worden. Andreas bemühte sich um eine Normalisierung der Beziehungen zum Reich, um seine Herrschaft zu konsolidieren. Nach dem Bericht Hermanns von der Reichenau bot er dem Kaiser Unterwerfung, jährlichen Tribut und ergebenen Dienst an, wenn er ihm erlaube, sein Reich zu behalten. Heinrichs vorrangiges Ziel war es jedoch, Andreas zu bezwingen, um seinen Schützling Peter zu rächen. Zwei Feldzüge, die er in den Jahren 1051 und 1052 durchführte, blieben erfolglos. 1052 vermittelte Papst Leo IX. Einen Frieden. Dieser erwies sich als nachteilig für das Reich, als Beeinträchtigung des Honor Regni, wie die Annales Altahenses kritisch bemerkten. Heinrich war am Ende seiner Herrschaft weit entfernt davon, Ungarn, Böhmen und Polen in lehnsrechtlicher Abhängigkeit zu halten. Selbst seiner böhmischen Vasallen konnte er sich nicht mehr sicher sein, da der 1055 erhobene Herzog Spitinev II. Engere Beziehungen zu Ungarn knüpfte. Förderung Speyers. Im März 1043 starb Kaiserin Gisela. Sie wurde in Speyer feierlich bestattet. Beim Begräbnis trat der König barfuß und im Büßergewand auf, warf sich mit kreuzförmig ausgestreckten Armen vor den Versammelten zu Boden und rührte durch sein Weinen alle Anwesenden zu Tränen. Die Forschung spricht für diese Zeit vom christomimetischen Königtum. Die Könige eiferten der demütigen Selbstverleugnung Christi nach und bewiesen so ihre Eignung für das hohe Amt. Heinrich förderte Speyer ungleich intensiver als sein Vater Konrad. Frühestens Ende 1045 oder kurz vor dem Aufbruch nach Italien zur Kaiserkrönung schenkte er der Kirche mit dem Codex Aureus ein prachtvolles Evangeliar, das auch als Speyerer Evangeliar bekannt ist. Die Herrscherbilder zählen zu den prächtigsten des Mittelalters. Sie zeigen die salische Dynastie, wie sie sich 1045 herausgebildet hatte. Es ist die erste Generation mit Kaiser Konrad II. Und seiner Gemahlin Gisela dargestellt. Der Prachtkodex beginnt mit den Tränen des Kaisers, mit seiner Reue und Bußfertigkeit. Konrad erfleht die Gnade Gottes. Außerdem die zweite Generation mit Heinrich III. Und seiner Gemahlin Agnes. Die heilige Maria thront als Himmelskönigin vor dem Speyerer Dom, der ihr geweiht ist. Heinrich III., der regierende Herrscher, beugt sich vor ihr und überreicht ihr das goldene Evangelienbuch. Die Stiftungsintention der Herrscherbilder ist umstritten. Johannes Fried vermutet, dass eine Schwangerschaft der Agnes und damit der Wunsch nach einem Thronfolger den konkreten Anlass bildeten. Agnes hatte Ende September, Anfang Oktober 1045 als erstes Kind eine Tochter zur Welt gebracht. Zur selben Zeit erkrankte Heinrich so schwer, dass man mit seinem Ableben rechnen musste. Die Fortdauer des gesamten salischen Königshauses schien gefährdet. Mit diesen Bildern sollte Maria, die Schutzpatronin des Speyerer Domes, gnädig gestimmt werden. Agnes wurde ihrer Fürsorge anvertraut, damit sie einen Nachkommen zur Welt bringen möge. Dagegen verweist Mechthild Blackfeldtrupp auf die bevorstehende Romfahrt und auf die gefährlichen Begleitumstände, nicht zuletzt im Hinblick auf die Reisestrapazen der schwangeren Königin. Ludger Körntgen betont die Aspekte der Memoria, liturgisches Gedenken der Lebenden und Verstorbenen. Im Codex Aureus findet sich auch der Satz: Speyer wird im Glanz erstrahlen durch König Heinrichs Gunst und Gabe. Spira fit insignis Henrici munere regis. Mit dem Tod der Mutter wurde der Dom erheblich ausgebaut und um ein Drittel vergrößert. Mit einer Gesamtlänge von 134 Metern stieg er zum größten Gotteshaus der abendländischen Christenheit auf. Ebenfalls ausgebaut wurde die salische Grablege. Der König legte ein Gräberfeld an, das mit 9×21 Metern in keinem anderen Gotteshaus des Reiches seinesgleichen fand. Es wurde Platz für künftige Bestattungen von Herrschern geschaffen, womit die Weichen für eine kontinuierliche Königsgrablege gestellt wurden. Heinrich ist fast jedes Jahr an seinem geliebten Ort bis zum Osterfest 1052 nachzuweisen. Zum Osterfest 1052 kam es dann allerdings zu Zerwürfnissen zwischen Heinrich und dem Speyerer Bischof Sigebod, die sich offenbar auf die Grablege im Dom bezogen. Der zeitgenössische Bericht Hermanns von der Reichenau gibt an, dass Heinrich Speyer mehr und mehr geringschätzte. Das letzte Bild, das Heinrich selbst um die Mitte des 11. Jahrhunderts in Auftrag gab, ist im sogenannten Codex Caesareus überliefert. Heinrich und seine Gemahlin stehen, wie schon im Codex Aureus, allein bei Christus, wieder gebeugt und demütig. Auf keinem der von ihm in Auftrag gegebenen Bilder sind Große in der Nähe. Es ist das letzte Herrscherbild dieser Art aus dem Mittelalter überhaupt. Kaiserkrönung und Reformpapsttum. Die Jahre 1044 bis 1046 markierten für das Papsttum eine Zeit schwerer Krisen. Die Ursachen sind in den Auseinandersetzungen der römischen Adelsfraktionen um die Stadtherrschaft zu finden, in denen die Päpste selbst Partei waren. Im Herbst 1044 wurde Papst Benedikt der IX. Aus dem Geschlecht der Tusculaner infolge der römischen Adelskämpfe vertrieben. An seine Stelle wählten Anfang des Jahres 1045 die Crescentier ihren Parteigänger Bischof Johannes von Sabina zum Papst Silvester III. Benedikt dem IX. Gelang es jedoch im März 1045, Silvester zu verdrängen und den Papstthron zurückzuerobern. Aus unbekannten Gründen trat Benedikt seine Würde jedoch am 1. Mai 1045 an den Erzpriester Johannes Gratianus von St. Johann an der Porta Latina für eine hohe Geldzahlung ab. Der neue Papst nahm den Namen Gregor VI. An. Nach heutigem Forschungsstand zog Heinrich wegen der Kaiserkrönung nach Rom und nicht um das Papstschisma zu beenden. Als Zeitpunkt für den Aufbruch zum Italienzug im Jahr 1046 bestimmte Heinrich die Tage um den 8. September, den Tag Maria Geburt. Bei dieser Gelegenheit machte er der Kirche von Speyer eine Reihe von Schenkungen. Als erster römisch-deutscher Herrscher konnte Heinrich Italien betreten, ohne auf Widerstand zu stoßen. Am 25. Oktober 1046 fand eine Synode in Pavia statt, die sich vor allem gegen den Verkauf kirchlicher Ämter wandte. Um den 1. November traf Heinrich mit dem seit mehr als einem Jahr amtierenden Papst Gregor VI. Zusammen. Die Verhandlungen verliefen zunächst offenbar zu Heinrichs Zufriedenheit, denn in Piacenza haben sich beide in eine Gebetsverbrüderung eingetragen. Der König scheint dann allerdings Informationen erhalten zu haben, die den Verdacht weckten, dass sich Gregor VI. Die Papstwürde erkauft hatte. Dies warf ein grundlegendes Problem auf. Sollte die Kaiserkrone über jeden Zweifel erhaben sein, bedurfte Heinrich eines Coronators, dessen Würde und Rechtmäßigkeit außer Frage stand. So ließ der König am 20. Dezember 1046 eine Synode in Sutri einberufen. Sie ist als erste Reformsynode der Regierungszeit Heinrichs III. Anzusehen, die sich das Ziel setzte, die Simonie zu bekämpfen. Die Synode kam zu dem Ergebnis, dass Benedikt IX., der nicht anwesend war, kein Papst mehr sei. Der erschienene Silvester erhielt eine Strafe, deren Maß unbekannt ist. Gregor VI. Führte als amtierender Papst den Vorsitz, zog jedoch so viel Kritik auf sich, dass er unter dem Druck der Versammlung zur Resignation bereit war und den Weg für einen neuen, unbelasteten Papst freimachte. Am 24. Dezember 1046 wurde erneut eine Synode in Rom abgehalten, die das in Sutri begonnene Reformwerk fortführte, Benedikt IX. Förmlich absetzte und einen neuen Papst wählte. Heinrichs Wunschkandidat, Erzbischof Adalbert von Hamburg-Bremen, lehnte ab und schlug seinen Freund, Bischof Suidger von Bamberg, vor. Daraufhin wurde Suidger am 25. Dezember 1046 als Clemens II. Zum Papst erhoben. Unmittelbar im Anschluss krönte der neue Papst Heinrich und seine Gemahlin Agnes zu Kaiser und Kaiserin. Für Agnes setzte sich seit diesem Zeitpunkt in der Kanzlei die Bezeichnung Consors Regni durch. Heinrich ließ sich zusätzlich den spätantiken Titel Patricius übertragen. Der Patricius galt traditionell als Schutzherr Roms und war berechtigt, an der Erhebung des Papstes mitzuwirken. So konnte der neue Kaiser nachträglich sein Handeln rechtfertigen. Im Januar 1047 wurden auf der nach Rom einberufenen Synode der Kauf kirchlicher Ämter scharf verurteilt und Beschlüsse über das Vorgehen gegen simonistische Priester gefasst. Noch im selben Monat stieß Heinrich, begleitet von Clemens II., zur Klärung der politischen Lage in den lombardischen Fürstentümern nach Süditalien vor. Er entzog Weimar dem IV., der nach der Vormachtstellung in diesem Raum strebte, das Fürstentum Capua und übertrug dieses erneut Pandulf IV., der einst von Konrad II. Abgesetzt worden war. Hauptgrund für diese Maßnahme dürfte gewesen sein, dass Pandulf in enger Verbindung mit den Tusculanern stand und mit seiner Macht Rom und dem Kirchenstaat gefährlich werden konnte. Gleichzeitig wurden die Normannenführer Rainulf mit Aversa und Drogo von Hauteville mit seinem apulischen Landbesitz belehnt. Diese Bestimmung ging zu Lasten der rechtlichen Ansprüche des Byzantinischen Reiches, dem die Normannen Teile Apuliens bereits entrissen hatten. Damit traten zum ersten Male Normannenführer in eine unmittelbare Lehnsbindung zum Reich und erreichten eine Legalisierung ihres eroberten Landbesitzes. Offenbar versuchte Heinrich ein Gleichgewicht zwischen normannischen und einheimischen Führern herzustellen. Bestand hatte diese Neuordnung jedoch nicht. Schon bald erschien Weimar erneut als Lehnsherr der Normannen. Noch vor Beginn des Sommers 1047 kehrte Heinrich nach Deutschland zurück. Mit der Erhebung Papst Clemens II. Wurde eine Entwicklung eingeleitet, die auf eine Verklammerung des Reiches mit der Kirche zulief. Clemens und seine Nachfolger waren Mitglieder des Reichsepiskopats gewesen und behielten auch nach ihrer Erhebung zum Papst ihr Bistum. Dieser gab die Möglichkeit, auch den römischen Bischofssitz enger in das Beziehungsgeflecht der Reichskirche einzubeziehen. Auf Clemens folgte 1047-48 Bischof Poppo von Brixen als Papst Damasus II. Und 1048-49 Bischof Bruno von Toul als Papst Leo IX. Mit dem fünfjährigen Pontifikat Leos IX. Erreichte der Kampf um die Missstände in der Kirche, Priesterehen, Simonie, einen ersten Höhepunkt. Leo sammelte Persönlichkeiten in seinem Umfeld wie den Lütticher Domkanoniker Friedrich, den späteren Papst Stephan X., der Kanzler der römischen Kirche wurde. Hugo Candidus, Geistlicher am Frauenkloster Remiremont, Humbert, Mönch der Abtei Moyen-Moutier, der es zum Kardinalbischof von Silva Candida brachte, aber auch den jungen römischen Kleriker Hildebrand, den späteren Papst Gregor VII. Sie alle waren Persönlichkeiten, die vom Geiste kirchlicher Erneuerung geprägt waren. Mit dem Pontifikat Leos IX. Erhielten Bemühungen um Zentralisierung und hierarchische Ordnung der gesamten Kirche deutlichere Gestalt. Das Papsttum begann sich aus der regionalen Gebundenheit an den römisch-mittelitalienischen Raum zu lösen und entwickelte sich zu einer institutionell verankerten Primatsgewalt. Leo bereiste Süditalien, Deutschland und Frankreich und suchte selbst die Grenzregionen Ungarns auf. Während seiner fünfjährigen Regierungszeit tagten in Deutschland, Frankreich und Italien 12 von ihm persönlich geleitete Synoden, die die Reform des Klerus zum Thema hatten. Das Bemühen um die kirchliche Erneuerung wurde von Kaiser Heinrich III. Unterstützt. Seine Herrschaft orientierte sich ebenfalls stark an kirchlichen Normen und kanonischen Schriften. Heinrich bekämpfte die Simonie und die Priestersöhne erhielten, wohl entgegen der Auffassung der meisten Reichsbischöfe, keine Chance, ein Bischofsamt zu bekommen. Auf der Mainzer Synode vom Oktober 1049 wurde ein enges Zusammenwirken der beiden höchsten Gewalten deutlich. Doch gelang es Leo einige Jahre später nicht, die Unterstützung Heinrichs gegen die expandierenden Normannen in Süditalien zu erhalten. Am 18. Juni 1053 erlitt das päpstliche Heer bei Civitate im Norden Apuliens eine vernichtende Niederlage. Schlacht von Civitate. Leo geriet in die Gefangenschaft der Normannen und starb bald nach seiner Freilassung. Heinrich bewirkte im folgenden Jahr die Erhebung eines vertrauten Ratgebers, des Bischofs Gebhard von Eichstätt, als Papst Viktor II. Reichspolitik. Adelspolitik. Als Herzog Konrad der Jüngere von Kärnten am 20. Juli 1039 starb, besetzte Heinrich auch dieses Herzogtum zunächst nicht wieder. Die drei süddeutschen Herzogtümer Bayern, Schwaben und Kärnten standen damit in der Verfügungsgewalt des Königs. Nie zuvor hatte ein römisch-deutscher Herrscher bei seinem Regierungsantritt eine so breite Machtbasis besessen. Bayern wurde 1042 ohne eine Wahl der einheimischen Großen in Basel an den Luxemburger Heinrich VII. Vergeben. 1045 übertrug der König Schwaben an den Edzonen Otto II. Heinrich konnte dadurch seine Position am Niederrhein ausbauen, denn Otto überließ ihm die Südbertinsel, Kaiserswerth und Duisburg. Die führende Rolle der Edzonen in der Reichspolitik veranschaulichen die Überlegungen einer Gruppe von Fürsten, den Edzonen Heinrich zum Nachfolger Heinrichs III. Zu bestimmen. Als dieser im Herbst 1045 so schwer erkrankte, dass man mit seinem Ableben rechnete. Doch Heinrich wurde wieder gesund. 1047 erhielt der schwäbische Graf Welf III. Das Herzogtum Kärnten. Alle neu ernannten Herzöge waren Landfremde. Damit waren sie auf die Unterstützung durch die königliche Zentralgewalt angewiesen. Der Amtscharakter blieb so gewahrt, die Erblichkeit der Herzogswürde und die Bildung neuer Herzogsdynastien konnte verhindert werden. Bereits 1047 starben die neuen Herzöge in Bayern und Schwaben. Anfang 1048 übertrug Heinrich das Herzogtum Schwaben an Otto III. Von Schweinfurt aus der fränkischen Linie der Babenberger. Bayern wurde im Februar 1049 gegen die gewohnte Mitbestimmung des bayerischen Adels und dazu noch an einen Landfremden, den Edzonen Konrad, vergeben. Schon bald muss es zu Unstimmigkeiten zwischen dem Kaiser und dem neuen Bayernherzog gekommen sein. Laut dem Gründungsbericht der Abtei Brauweiler war die Ursache für die spätere Absetzung Konrads die Tatsache, dass er die Ehe mit einer der Kaisertöchter verschmäht habe und gegen den Willen Heinrichs Judith von Schweinfurt heiratete. Doch sind die Hintergründe für die auslösenden Konflikte wohl eher in unterschiedlichen Auffassungen über Heinrichs Ungarnpolitik zu finden. Die Adelsfraktion um den Herzog Konrad hat wohl einen Ausgleich mit Ungarn angestrebt. Der Onkel des Kaisers, der Bischof Gebhard von Regensburg und spätere Papst Viktor II., spielte bei der Absetzung Konrads eine entscheidende Rolle. Gebhard galt als Exponent einer ungarnfeindlichen Position. Zwischen Gebhard und Konrad soll spätestens ab 1052 eine offene Feindschaft bestanden haben. Gegen die sich formierende Opposition ging Heinrich energisch vor. Ostern 1053 wurden beide Parteien vor Gericht geladen. Am 11. April folgte auf dem Merseburger Hoftag der Urteilsspruch gegen Konrad. Er wurde für schuldig befunden und als Herzog von Bayern abgesetzt. Heinrich beauftragte den Bischof Gebhard I. mit der Leitung des Herzogtums. Noch 1053 gelang es dem abgesetzten Herzog Konrad, zum ungarischen Gegner zu fliehen und breite Kreise Bayerns gegen den Herrscher zu sammeln und zu mobilisieren. 1055 schloss sich eine Gruppe mächtiger Fürsten in den süddeutschen Herzogtümern gegen die autoritäre Herrschaft des Königs zusammen, darunter ausgerechnet der Bischof von Regensburg, der mächtige Herzog Welf III. Und der abgesetzte Herzog Konrad I. von Bayern. Die Gründe bleiben im Dunkeln. Die Verschwörer planten, Heinrich zu ermorden. Als Nachfolger war Konrad I. vorgesehen. Der geplante Königsmord verdeutlicht größte Spannungen im Ordnungssystem. Niemals zuvor hatte es im fränkisch-deutschen Herrschaftsbereich solche Vorgänge gegeben. Der Umsturz wurde jedoch durch den plötzlichen Tod Welfs III. Und Konrads I. verhindert. Die Niederaltaicher Annalen schrieben dies dem göttlichen Eingreifen zu. Nach dem Gründungsbericht des seit 1051 den Kölner Erzbischöfen gehörenden Etzonenklosters soll Heinrich den Giftmord an Konrad durch seinen Koch in Auftrag gegeben haben. Doch fehlen parallele Quellen, die derartige Vorwürfe auch nur andeuten. Bischof Gebhard von Regensburg wurde vorgeladen, überführt und inhaftiert, bald darauf jedoch wieder freigelassen und im folgenden Jahr vom Kaiser in Gnaden aufgenommen.